Ich möchte euch heute einladen auf ein Zwiegespräch zu horchen, das, wie ich meine, zwischen einem Mann und seinem Herrn Jesus Christus einmal vielleicht in einer Nachtstunde passiert ist. Dieser Mann, das ist sehr interessant, wird in der Bibel nur an dieser einen Stelle erwähnt. Er kommt sonst nicht mehr vor, weder vorher noch nachher. Es wird uns zwar sein Name genannt, aber welchen Beruf er hatte, wie groß seine Familie war, was er sonst noch tat und welche Stellung er vielleicht in der Gesellschaft einnahm, das verschweigt uns die Bibel. Aber dieser Mann wird uns als einer beschrieben, von dem ich glaube, dass wir alle es sein sollten und sein möchten und sind. Und wenn wir auf dieses Zwiegespräch zwischen diesem Mann und seinem Herrn horchen, dann wird uns bewusst, dass in ihm ein Wunsch da war, nämlich von Gott, seinem Herrn, gebraucht zu werden. Wer möchte das nicht von uns, dass uns Gott gebrauchen kann? Auf ganz, ganz unterschiedliche Weise. So unterschiedlich wir sind. Ihr wisst ja, Gott schafft nur Originale. Er schafft keine Individualisten. Das heißt, jeder von uns ist etwas Besonderes. Und trotzdem oder gerade deshalb kann uns das Zwiegespräch dieses Mannes vielleicht eine Hilfe sein, zu entdecken, wie Gott uns gebrauchen könnte. Auf ganz unterschiedliche Weise und an ganz verschiedenen Positionen unseres Lebens und in unserer Gemeinde. Ich lese dieses Zwiegespräch einmal vor und jeder, der seine Bibel dabei hat, den lade ich ein, sie aufzuschlagen und mitzulesen, nämlich in Apostelgeschichte Kapitel 9, in Apostelgeschichte Kapitel 9 und da ab Vers 10. Apostelgeschichte Kapitel 9, ab Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias, und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf, geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wiedersehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, nämlich wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr spricht zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Wie ich schon sagte, dieser Jünger Hananias wird sonst nirgends mehr erwähnt in der Bibel. Er lebte in Damaskus und jeder, der ein bisschen Nachrichten hört und die Weltgeschichte beobachtet, der weiß, dass diese Stadt in letzter Zeit sehr oft genannt wird. in den Medien und in den Nachrichten, so an dem Norden von Israel, an dem Fuße des Golans, liegt diese große Stadt als heutige Hauptstadt des syrischen Reiches, wo immer noch der Assad der King ist in der Wüste, in dieser größten Oase der Welt, in Damaskus, und er die Menschheit dort, zumindest sein Volk, mit harter Faust und brutaler Gewalt reagiert oder regiert. In diese Stadt war nämlich Saulus gekommen. Er war gekommen, um die Leute, die Christen waren, die Jesu Nachfolger waren, zu verhaften, sie ins Gefängnis bringen zu lassen, sie vielleicht zu töten und sie umzubringen. Das war für ihn nichts Außergewöhnliches, denn in Kapitel 9 lesen wir im ersten Vers: Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging seinen Weg. Also dieser Saulus war angekommen in Syrien, in Damaskus, und hatte sich dort sozusagen zur Herberge und zur Übernachtung, Klammer all inklusiv vielleicht, einquartiert bei einem Menschen, der wohnte in einer Straße, die gerade war. Deshalb heißt sie die gerade Straße. Und diesem Hananias, mit diesem Herrn, mit seinem Herrn, führt er hier in diesem kurzen Abschnitt der Apostelgeschichte ein Zwiegespräch. Was mich sehr erfreut und beeindruckt, wie dieser Mann bezeichnet wird. Ich sagte schon, er wird nicht als oberster Bürgermeister oder als Stadtrat oder als irgendeiner in dieser großen Stadt bezeichnet, sondern es heißt schlicht und einfach, es war ein Jünger in der Stadt Damaskus mit dem Namen Hananias. Dieser Ausdruck ist ein wichtiger Ausdruck, nicht nur als Bezeichnung für einen Menschen, sondern als Bezeichnung für seine Haltung, für seine Lebensphilosophie. Er war also nicht einer, der von sich dachte, ich habe schon alles, was ich brauche. Ich bin schon oben angekommen auf der Karriereleiter, sondern er war ein Schüler, ein Jünger, ein Mensch, der in seinem Leben immer noch am Lernen war. Zu ihm spricht Gott und er hat ihm etwas ganz Interessantes mitzuteilen. Ich hoffe, du erkennst das auch für dein und ich für mein Leben, dass wir Jünger sind. Ein etwas lustiges Sprichwort sagt, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. So ähnlich, aber in positiver Weise ist es wahrscheinlich diesem Hananias ergangen und diese Lebenseinstellung hatte er. Ich möchte von Jesus lernen. Und wo immer wir letztlich hinkommen, ob wir die Lego-Stadt bauen oder das Markus-Theater aufführen oder ob wir zum Gottesdienst oder in den Frauenkreis oder in die Jungschar oder in die Jugendstunde kommen, bitte nehmt diese Haltung mit. Oder wenn ihr tagsüber eure stille Zeit haltet und die Bibel lest, wie immer es sein mag. Ich bin einer, der lernen möchte, speziell lernen möchte von Jesus. Denn dieser Jünger war ein Jünger Jesu. Eine gute Lebenseinstellung. Und dann spricht ihn der Herr an und als er ihn anspricht, was sagt er zu ihm, dieser Hananias? Der Herr erschien ihm, heißt es, wahrscheinlich in einer Vision, vielleicht auch in einem Traum in der Nacht, denn der Herr sagt, steh auf, also muss er entweder gesessen oder gelegen haben, ich weiß es nicht. Er sagt, steh auf, zunächst spricht er ihn einfach an mit Namen. Das hat mich sehr gefreut. Wenn Gott etwas von einem Menschen möchte, dann lässt er einem das so wissen, dass er ihn auch versteht. Ich bin gemeint, nicht der Günther oder auch nicht der Timo oder wer immer hier sein mag, sondern wenn Gott etwas von mir will, dann lässt er mich das wissen. Und es ist gut, dass unter so vielen Jüngern Gott diesen einen kennt, nämlich diesen Hananias in Damaskus. Und die Antwort dieses Mannes ist auch sehr interessant. Er sagt, hier bin ich Herr. Hier bin ich Herr. Das ist nicht nur eine Angabe des Ortes oder der Position, wo er gerade ist, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder im Hof oder in der Küche oder wo immer es gewesen sein mag, sondern dieser Ausdruck könnte auch übersetzt werden, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Ohne noch zu wissen, was da auf ihn zukommt. Auch diese Lebenshaltung ist eine sehr entscheidende und wichtige Lebenseinstellung für einen Jünger. Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Ich habe mich sehr gefreut über die Präsentation der Projekte in unserer Gemeinde für die nächste Zeit. Und wenn man das Licht und Leben liest, da entdeckt man, da gibt es noch einige mehr. Und da gibt es noch viel mehr an Aufgaben und an Möglichkeiten schon innerhalb der Gemeinde, geschweige denn außerhalb der Gemeinde, die zu tun sind. Und wir haben von Heinz gehört und wissen, dass er schon länger in der nächsten Zeit werden wieder einige Leute gesucht, die die Gemeindeleitung übernehmen und mitwirken und mitarbeiten. Und man könnte die Aufgabenbereiche noch viel mehr konkretisieren und aufzählen. Aber ich glaube, es gibt genügend davon. Und manchmal, ja, da habe ich am vorigen Sonntag zumindest aus den Ankündigungen genommen, was die Gemeindeleitung betrifft, es haben sich nur die drei bereit erklärt, die sowieso schon dran sind, in der Gemeindeleitung weiter mitzuarbeiten. Also, wenn deine Einstellung ist, hier bin ich her, ich stehe dir zur Verfügung, glaube ich, kann man sicher noch nachnennen und nachschreiben und einige dazunehmen. Oder wenn du heute plötzlich entdeckt hast, dass deine schauspielerische Ader in Wallung kommt, bitte dann komm am Donnerstag und lass dich ausbilden und eingliedern in diese tolle Schauspielertruppe. Er sagte, der Günther, man kann auch als Älterer kommen, so wie ich bin, hat er gesagt. Also ich muss noch fragen, ob ich vielleicht auch kommen kann, ob Sie vielleicht einen alten Abraham oder so auch brauchen können. Jedenfalls, hier bin ich Herr. Das war die Einstellung. Ob das im Kinderdienst ist, im Musikteam, im Putzen, im Austeilen von Traktaten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn wir diese Einstellung und diese Lebenshaltung haben, ihr Lieben, dann werden wir im Reich Gottes nie arbeitslos. Im Gegenteil, da muss man sicher auch mal lernen, Nein zu sagen. Hier bin ich Herr. Und darauf folgt ein interessanter Auftrag. Ein interessanter Auftrag. Steh auf, geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas ganz konkret nach einem Mann mit Namen Saulus, und ich glaube, da hat er zum ersten Mal zusammengezuckt, dieser Hananias, von Tarsus, ja genau, das ist der. Und dann kommt noch ein wichtiger kleiner Zusatz, denn siehe, er betet. Denn siehe, er betet. Ein interessanter Auftrag. Auf den muss man genau hinhören. Wenn Gott uns gebrauchen will, dann präzisiert er auch meistens, obwohl man auch fragen muss, Herr, was, wie, wann, wo. Aber die Zeilen werden immer enger und er präzisiert den Auftrag. Und er will ihn gerade dort an der Stelle gebrauchen. Und ich weiß nicht, was in diesem Moment im Herzen und im Kopf dieses Hananias vorgegangen ist. Er spricht es nämlich anschließend auch noch ein bisschen aus. Aber ich kann nachvollziehen, wie ihm zumute war. Was, Herr, zu dem soll ich hin? Vielleicht wusste er auch, wer dieser Judas war. Auf alle Fälle war es nicht der, der den Herrn Jesus verraten hatte, sondern ein anderer. Er wohnte in Damaskus und dort war dieser angekommen, dieser Saulus von Tarsus. Ja, Gott sagt noch mehr zu ihm, er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias. Also, er hat dich schon gesehen, Wenn du hinkommst, er kennt dich schon, er wartet so quasi schon auf dich, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wiedersehend werde. Etwas ganz Großartiges, ein ganz interessanter Auftrag, den dieser Hananias hier erhält. Man könnte noch viel darüber sagen. Eins möchte ich erwähnen. Hananias hat hier schon gemerkt und später erst recht nach dem Durchführen dieses Auftrags, hier hat Gott die Hand im Spiel. Er hat seinen Plan und er hat die Situation im Griff und er hat die Begegnung vorbereitet. Und dann kommt, ich habe es mal so genannt, ein berechtigter Einwand. Die ganze Vernunft und die ganze Erfahrung, die dieser Hananias und die ganzen Informationen, die dieser Hananias hatte, sprechen eigentlich gegen solch eine Begegnung und gegen das Hingehen. Denn Hananias sagt zu Gott, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann. Also sein Ruf war ihm bereits vorausgeeilt. Und es war kein guter Ruf. Es war ein Ruf eines Mörders, eines gewalttätigen Mannes, eines Menschen, der auch in dieser Provinz in Syrien Vollmacht und Gewalt hatte, etwas auszuführen, was dem Reich Gottes zuwider war. Wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat, das hat die Kronenzeitung schon in Damaskus berichtet an einem Tag, unter Anführungszeichen. Aber das hat er gehört. Und er bringt diesen berechtigten menschlichen Einwand. Ich denke, vielleicht ist auch ein bisschen Angst trotz dieses Auftrags und dieser Zusage Gottes in seinem Herzen gewesen. Ich weiß, dass es auch für mich nicht immer so einfach ist, etwas anzugehen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen die Botschaft von Jesus zu bringen. Aber hinterher, wenn ich es getan habe, habe ich oft entdeckt, all der Vorlauf, der geschehen ist, obwohl es oft nicht so konkret war, ist geschehen, damit ich überhaupt in der Lage bin, Menschen etwas von Jesus zu sagen. Im November war ich 3 Wochen im Krankenhaus und mir wurde ein neuer Schrittmacher eingesetzt, also eine neue Batterie für die nächsten 10 Jahre, damit wieder alles klappt mit der Klappe. Und da war ich in einem Zimmer und ich sagte zu meiner Frau oftmals, hier habe ich schon 7 andere Gäste überlebt. Denn die waren viel kürzer da. Die sind gekommen, haben ihre Untersuchungen gemacht und ihre Behandlungen und sind wieder nach Hause gegangen und ich war fast 3 Wochen da. Und unter anderem war ein Herr aus Graz, der war schon etwas älter als ich und er sollte eine Herzklappenoperation haben. Und solch eine nämlich, damit seine Undichtheit behoben wird. Und er wusste anfangs nicht genau, wie man ihn operieren wird. Es gibt nämlich ganz interessante Methoden. Da fährt man nur durch gewisse Gefäße hinein und lässt die neue Herzklappe aufspringen wie einen kleinen Regenschirm. Und sie setzt sich genau an die Stelle der Aorta, wo sie hinpasst und klappt wieder und macht alles dicht und die Operation ist vorbei. Das ist eher eine leichte, unter Anführungszeichen, Operation. Aber wenn es nicht möglich ist, so zu operieren, dann muss man den ganzen Brustkorb aufmachen, das Brustbein durchtrennen, an Herz-Lungen-Maschinen angehängt werden und die Operation dauert bis 4 Stunden oder noch länger. Und für einen Menschen mit 85 Jahren ist solch eine Operation fast lebensbedrohlich. Und er lag da neben mir und erzählte mir, was man mit ihm machen wolle und dass diese leichte Operation nicht möglich ist und wir hatten viel Zeit, miteinander zu reden. Und hinterher merkte ich, meine Operation vor 8 Jahren war dieselbe gewesen. Man hatte alles aufgeschnitten, den Brustkorb aufgemacht und so weiter und eine neue Herzklappe und noch einiges mehr eingesetzt. Und ich war wieder quicklebendig, Gott sei Dank, und den Ärzten sei auch Dank und dem Personal. Und ich konnte mich wieder bewegen. Und als ich ihm erzählte, wie sowas abläuft, und dass man sich getrost nicht nur in die Hände der Ärzte, sondern vor allem auch in die Hände Gottes begeben muss. Und wir dort im Krankenhaus sogar miteinander beten konnten. Da ging er von der internen in die Chirurgie des Herzens hinüber, fast mit einer freudigen Erwartung. Jetzt bin ich gespannt, ob es mir auch so gut geht wie im Georg. Und ich hatte ihm auch gesagt, die ersten 3 Tage sind kritisch. Und als ich nachher hinüberkam zu ihm und ihn besuchte, da saß er da wie ein Häufchen Elend. Nie mehr möchte ich mir sowas machen lassen, sage ich. Das war auch das letzte Mal wahrscheinlich. Und alles ist gut verlaufen. Hier sitzt du. Alles hast du neu drinnen. Ja, sagt er. Und es ist alles so gekommen, wie du mir es erzählt hast. Und als ich nach 2 Tagen wieder rüberging, da ging er schon spazieren mit der Therapeutin auf dem Gang. Und ich sage, Mensch, du musst noch, weil sie hat ihn eingehängt, sage ich, Mensch, du musst noch festgehalten werden, damit du nicht davonläufst. Und er war froh und dankbar. Und inzwischen haben wir noch geschrieben und telefoniert. Er ist in Graz zu Hause und es geht ihm besser. Ich wollte nur sagen, wisst ihr, hinterher habe ich mir gedacht, die Operation, die ich hatte, die war nicht umsonst. Ich konnte ihm einfach Mut machen und ich durfte ihm auch sagen, dass letztlich an Gottes Segen alles gelegen ist. Anfangs hatte ich doch ein bisschen Sorge, wie kannst du an diesen Mann und an diesen Menschen herankommen? Ein berechtigter Einwand. Ganz kurz noch, aber in solch einem berechtigten Einwand, da begegnet Gott diesem Mann sehr väterlich und sehr seelsorgerlich. Der Herr sprach zu ihm, geh nur hin. Ja, das kommt mir so beruhigend vor. Geh nur hin. Es wird schon nichts passieren. Du brauchst keine Angst haben. Ich habe alles im Griff. Geh nur hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage. Und da muss wahrscheinlich Hananias aufgehorcht haben. Ja, wenn Gott mich, den Hananias, zu so einem Menschen schickt, der einmal so einen Auftrag hat. Ja, und von Paulus, da kann man die ganze Schrift im Neuen Testament nachlesen. Der hat wirklich getan, was hier in der Anfangsknospe bereits drinnen war. Und er ist ein Werkzeug in der Hand Gottes geworden. Gottes seelsorgerlicher und väterlicher Rat und Ermutigung. Ich denke, gerade in der Zeit, wo wir sagen, ja, ich bin ja kein Schauspieler und mit den Legosteinen kann ich sowieso nicht umgehen und als Ältester tauge ich schon gar nichts und den Kindern etwas von Jesus sagen, die haben schon Angst, wenn sie mich sehen, wie soll ich da noch etwas von Jesus erzählen? Lassen wir alle stehen. Gott sagt, geh nur hin. Ich bin mit dir. Du wirst schon sehen, welche Freude du erleben wirst. Und dann ein sicher überzeugter und überzeugender Glaubensschritt. Da steht dann in Vers 17, und Hananias ging hin und kam in das Haus und legt diesem Gangster Saulus, diesem Mörder und diesem gewalttätigen Mann die Hände auf und sagt, du alter Gauner, jetzt habe ich dich. Nein, er sagt, du lieber Bruder Saul, Gott hat mich zu dir gesandt. Ich denke, da muss auch Saulus gedacht haben, ich höre nicht richtig. Es ist so, wie Gott mir schon vorbereitend gesagt hat. Da ist er, der Hananias. Und er kommt zu mir als Bruder, als einer, der mir eine gute Botschaft bringt, denn er hat mich gesandt, um dir die Hände aufzulegen, damit du sehend wirst, damit du den Heiligen Geist empfängst. Das ist letztlich das, wozu uns Gott gebrauchen will, anderen Menschen aufzuhelfen, ihnen eine Sicht für den Plan Gottes zu geben und sie durch uns zu segnen. Und dann eine Glaubenserfahrung und Gehorsamserfahrung, die dem Hananias wahrscheinlich vorher und nachher nie mehr geschehen ist, nämlich sogleich fiel es dem Paulus von seinen Augen wie Schuppen, er wurde wieder sehend und stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Eine großartige Glaubenserfahrung. Es ist mein Gebet, ihr Lieben, dass Gott uns alle, ob dort hinten die jungen Leute, oder hier in der Mitte, die eher mittleren Alters sind oder die Älteren oder die ganz Alten, wie immer wir uns bezeichnen mögen, dass Gott uns gebrauchen kann. Und dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Das ist das Entscheidende. Denn nur so werden wir die Segnungen der gemachten Glaubensentscheidungen erfahren. Jeder, der nicht ausgeht, hat Tante Bertha Isselmann einmal gesagt, der geht ein. Jeder, der sich Gott nicht zur Verfügung stellt und seine Gaben in Bewegung bringt, jeder, der nicht trainiert, der versumpft. Wisst ihr, wenn man noch so ein guter Sportler ist und erst mal 3 Monate nur im Bett liegt und isst und trinkt, da braucht man gar nicht mal erst wieder auf die Piste zu gehen. Da wird es einem schlecht ergehen. Wenn wir uns aber gebrauchen lassen, wenn wir im Einsatz unter Anführungszeichen bleiben, wenn wir dranbleiben, dann werden wir das auch erfahren und mit Gottes Gnade erleben. Und dazu möge uns der Herr helfen und segnen. Amen.